In dieser Folge unterhalten sich Oliver und ich über das Thema Triggerpunkte. Und bevor wir euch mit einem zu langen Intro triggern, gehen wir direkt in die Folge rein. Wir hoffen auf viele hilfreiche Impulse und vielleicht könnt ihr auch für den heutigen Tag schon das ein oder andere mitnehmen.
Dominik, habe ich dich eigentlich getriggert, dass ich gerade eben zu spät zu unserer Aufnahme gekommen bin?
Oh ja, Unpünktlichkeit triggert mich hart.
Ja, triggert dich hart. Ja, ich habe auch so ein paar Punkte, die mich so triggern. Und es ist immer spannend, wenn man das so beobachtet. Und wir wollen uns heute über Triggerpunkte, die wir vielleicht so haben und auch in Produktorganisationen als Product Owner unterhalten. Und ihr habt ja schon mitgekriegt, dass ich nicht alleine hier bin, sondern Dominik ist auch an meiner Seite. Hi Dominik.
Hallo.
Wie kommen wir eigentlich auf das Thema Triggerpunkte? Was sind das denn eigentlich?
Wir hatten ja vor einer Weile eine Folge zum Thema, was machen wir, wenn der Product Owner in Urlaub geht? Und jetzt war auch ich im Urlaub. Und in diesem Urlaub habe ich die Zeit zum Lesen genutzt. Ich habe ein Buch angefangen, das zwar innerlich spannend war, aber schwer zu lesen war, sodass ich mir ein neues Buch gekauft habe. Und das Buch, das ich gelesen habe, nennt sich Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft oder auch warum Gender-Sternchen und Lastenfahrräder so viele Menschen triggern. Und ich fand das, der ein Teil des Buches war nicht ganz so mega spannend, da ging es tatsächlich um die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, aber der zweite Teil, wo es konkret um die Triggerpunkte als solches geht, und auch um das Konzept der Triggerpunkte, das fand ich wieder spannender, weil ich da vieles wiedererkannt habe, was ich in Organisationen sehe. Und deswegen hatte ich da Lust drauf, mal mit dir auch über Triggerpunkte in der Organisation, vor allem mit starkem Bezug auf Produktorganisationen und die Verantwortung als Product Owner, Product Manager oder Product Lead darüber zu sprechen.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das Buch eigentlich kein agiles Produktmanagement, was auch immer Buch, sondern eher allgemein auf die Organisation gemünzt. Wir versuchen das aber jetzt in Richtung Produktorganisation mal zu übertragen.
Ja, sogar noch nicht mal allgemein Richtung Organisation, sondern Richtung Gesellschaft. Okay. Also es sind Soziologen, wir werden euch das Buch in den Shownotes auch verlinken, die tatsächlich unsere Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft untersucht haben, auch mit 2.500 Leuten befragt, vielen Fokusgruppen und so weiter. Das heißt, eigentlich schauen sie sich die Gesellschaft an. Ich glaube aber, vieles davon lässt sich auf Organisationen übertragen, zumindest was die Triggerpunkte angeht und dann eben jetzt auch mit hier speziell unter dem Fokus auf, wir wollen eine Organisation, die geile Produkte bauen kann.
Okay, gut, habe ich verstanden. Dann für mich erster Schritt, wie werden denn Triggerpunkte definiert?
Du hattest ja eben so schön beim Einstieg schon gefragt, ob es mich getriggert hätte, dass du zu spät gekommen bist. Und ich glaube, wenn ich das Buch soweit richtig verstehe, dann sind Triggerpunkte Themen oder Ereignisse, die halt eine starke emotionale Reaktion oder Konflikte erzeugen. Und ein Triggerpunkt in unserer Zusammenarbeit beispielsweise, so ein bisschen herbeigezogen, ne? Aber wenn diese Pünktlichkeit bei uns gerade so ein Thema wäre, und zwar immer ein Thema und wir witzeln schon rum und wir haben damit Probleme, dann kann das halt eben so ein Triggerpunkt sein, der eben starke emotionale Reaktionen auslöst und Konflikte auch innerhalb so einer Organisation, zum Beispiel der Produktwerker, dann verursachen kann.
Löst eventuell eine starke Reaktion bei dir aus? Ich hatte jetzt gerade eben verstanden, vielleicht aber nicht mein zu spät kommen, aber manchmal haben wir ja auch technische Setups oder sowas, die ja nicht so funktionieren, worüber wir manchmal schon so witzeln, aber dann resultiert ja was daraus, ne? Also sehr wahrscheinlich, dass auch nicht nur in der Situation, sondern generell irgendeine Art von Unzufriedenheit oder sich irgendwas etabliert oder manifestiert zwischen Leuten oder innerhalb von Organisationsstrukturen?
Ja, so Triggerpunkte sind halt in der Regel verbunden mit tiefen strukturellen Spannungen und Unzufriedenheiten, die halt irgendwo schon da herrschen, ne? Das heißt, wenn wir das jetzt mal aus der Medizin nehmen, dann ist ein Triggerpunkt halt so ein Punkt, der tut weh. Und wenn ich da drauf drücke, tut es halt umso mehr weh und es strahlt irgendwie so ein bisschen auch in die Umgebung aus. Natürlich, wenn wir jetzt irgendwelche Themen haben, die in der Historie auch schon zu Reibungen und Spannungen und so weiter geführt haben, die aber nicht bearbeitet worden sind, kann es dazu führen, dass wir einen Triggerpunkt erzeugen oder der von sich aus entsteht, der dann längerfristig mit dieser tiefen strukturellen Spannung und Unzufriedenheit zusammenhängt. Das heißt, hätten wir jetzt tatsächlich ein echtes Problem mit Unpünktlichkeit und es würde uns ja, keine Ahnung, ne? Vielleicht organisiere ich meinen Tag speziell irgendwie um und dann kommst du wieder zu spät. Oder Tim kommt zu spät oder ich komme zu spät. Ne? Das ist ja jetzt ein fiktives Beispiel. Dann kann das eben ein Triggerpunkt sein, wenn er denn mit tiefen strukturellen Spannungen und Unzufriedenheiten zusammenhängt.
Mhm. Aber da stelle ich mir direkt die Frage, wie ich das merke. Weil vielleicht ich ja, wenn ich zu spät komme, gar nicht mitbekomme, dass es dich triggert. Weil du bist ja immer ein höflicher, zuvorkommender Mensch, ne? Und reagierst vielleicht nicht in der Art und Weise, dass ich diesen Triggerpunkt bei dir identifizieren kann. Und jetzt Schritt weiter, ne, auf, wir wollten das Ganze ja auch in Richtung Produktorganisation übertragen, wie ich das dann in Produktorganisationen vielleicht identifizieren kann, wo es überhaupt Triggerpunkte gibt.
Wieso meist müssen wir in der Organisation dann so etwas vor allem beobachten? Also wir müssen die Interaktion von Menschen untereinander, miteinander beobachten. Ich glaube, wenn wir uns jetzt vor allem auf die Produktorganisation stürzen, dann müssen wir schauen, wie finden eigentlich diese internen Diskussionen statt innerhalb der Organisation. Aber auch, was machen denn unsere Feedbackschleifen? Wir haben ja so Feedbackschleifen wie beispielsweise das Review. Ja? Also wie wird in so einem Review miteinander gesprochen? Aber vielleicht auch danach. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, bei Triggerpunkten, dass an einer bestimmten Stelle irgendwas gesagt wird, also ein Thema angesprochen wird, ein Feature gezeigt wird oder ähnliches, das sofort bei einigen der Stakeholder Reaktionen auslöst. Warum haben wir das denn gemacht? Was soll das denn jetzt? Und das braucht doch keiner. Also da wurde dann so eine starke emotionale Reaktion, ne? Im Business-Kontext kann die auch schon mal so ein bisschen, ich sag mal, sozial abgeschwächt sein, damit man sich jetzt nicht hier komplett blank macht. Aber das sollte man beobachten. Und das kann jetzt auch zum Beispiel sein, dass man vielleicht auch beobachtet, wenn etwas vorgestellt wird von zum Beispiel auch einem aus dem Developer-Team oder aus dem Scrum-Team allgemein. Und da wird etwas vorgestellt. Vielleicht verdreht auch jemand anders aus dem Team die Augen. Auch das wäre eine Beobachtung, die dafür sprechen könnte, dass hier ein Triggerpunkt ist. Interessant wird es, glaube ich, dann, wenn bei bestimmten Themen, bei bestimmten Verhaltensweisen und so weiter mehrere Menschen gleichzeitig getriggert werden, die sozusagen direkt auf einer Stufe irgendwie zusammenhängen und dann sich beschweren, sich äußern oder wie auch immer in diesen internen Diskussionen oder Feedback schleifen.
Das kann sich, wenn ich da jetzt weiter drüber nachdenke, aber ja nicht nur auf das Produkt beziehen, sondern vielleicht auch auf organisatorische Veränderungen, Dinge, die wir generell verändern wollen.
Ja, absolut. Gerade organisatorische Veränderungen oder auch Produktinnovationen. Ne? Das sind so Themen, die sicherlich da auch immer wieder triggern können. Wir kennen das aus vielen Organisationen, in denen wir ja auch unterwegs sind, dass da einfach immer wieder, ne, die Veränderung ist immer wieder da, Change ist wieder da. Da wird das eigene Team irgendwie auseinandergerissen, umverteilt, umorganisiert. Dann verlässt irgendjemand aus dem Team nach 4 Jahren oder so dann doch mal das Team und muss woanders rein. Oder man kriegt irgendetwas Neues im Sinne von neuer Aufgabe, die man mit dem Produkt erreichen muss. Also etwas, wo man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, warum eigentlich. Also warum müssen wir das jetzt hier machen? Und das kann auch so etwas sein, Produktinnovation, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen. Oh, warum muss ich denn jetzt auch was mit AI machen? Ne, also wo auf einmal überall versucht wird, künstliche Intelligenz, neuronale Netze oder so in jedes Produkt reinzuschrauben. Ja, wir hatten das davor irgendwann auch schon mal sowas wie mit Blockchain oder ähnliches, also so Begrifflichkeiten, die dann auch wieder als Triggerpunkte in Teams ja fungieren können, weil sie denken, okay, der nächste Hype, der irgendwie kommt, wo wir jetzt irgendwie was gucken müssen, wo wir viel Energie investieren, wo wir am Ende wissen, das brauchen wir für unser Produkt gar nicht.
Ja, ein Punkt, der mir auch noch einfällt oder jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, dass ja vielleicht nicht nur Dinge sind, die wir intern beobachten, sondern auch aufgrund von Beschwerden, Feedback, vielleicht auch von Kunden, man wieder auf Dinge, die mögliche Triggerpunkte bei uns in der Organisation sind, Rückschlüsse ziehen könnte. Ne? Also meistens gibt es da ja irgendeine Art von kausalen Zusammenhang oder irgendeine Korrelation.
Ich glaube, was hier oft mit reinspielt, ist eigentlich die Kommunikation mit den Menschen, die unsere Produkte verwenden. Also nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Kommunikation. Und richtig schwierig kann es natürlich bei einigen Punkten werden, wenn wir Sachen einführen, die gegen die Werte, Vorstellungen oder auch Erfahrungen von den Menschen, die unser Produkt seit Jahren nutzen, auf einmal dagegen stehen. Und das kann so etwas sein wie, dass wir unsere Sprache von Siezen auf Duzen umstellen, weil wir sagen, wir wollen, keine Ahnung, moderner, jüngere Zielgruppe, keine Ahnung, warum man sich das dann überlegt, Ja, und auf einmal gibt es Menschen, die das irgendwie triggert. Und ich kenne Menschen, die beispielsweise bei IKEA, und IKEA duzt ja auch schon seit vielen Jahren die Kunden, da auch Probleme mit haben an einigen Stellen. Also jetzt nicht, dass sie dann ausrasten und dann nicht einkaufen gehen, aber dass sie schon sagen, irgendwie stört mich das.
Hm. Ja, wir haben schon angefangen, ne? Also typische Triggerpunkte in solchen Produktentwicklungsteams, Produktorganisationen, uns mal anzugucken oder zu überlegen, welche finden wir denn jetzt so in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind und auch unser Podcast. Das Erste, was mir so einfällt, ist, wenn auf einmal außerhalb des Teams überlegt und vielleicht sogar beschlossen wird ohne Rücksprache, dass man auf einmal ganz andere Tools oder ganz andere Software einsetzen soll als bisher, weil das, glaube ich, auch die eigenen Arbeitsweisen beeinflusst. Und ich glaube, dass das durchaus sehr viel Emotionalität häufig nach sich zieht.
Wir werden ja auch gleich nochmal über so Ursachen, Auslöser und so weiter für Triggerpunkte sprechen. Und ein Beispiel, was man immer gut nehmen kann, ist, wenn in dem gesamten Kontext, in dem ich unterwegs bin, auf einmal eine der grundlegenden Tools, die ich benutze, ausgetauscht wird. Das kann ja auf Organisationsebene sinnvoll sein, weil wir sagen, Datenschutz oder finanzielle Aspekte oder was auch immer. Nur wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal, das ist irgendwie bewusst, ich wechsle von sowas wie Jira auf Excel und muss jetzt da mal einen Backlog drin organisieren, das würde jetzt nicht passieren, aber so als fiktives Beispiel, dann bedeutet das vielleicht für mich jetzt als Product Owner in meiner Aufgabe auch, okay, ich verliere bestimmte Priorisierungsmöglichkeiten, die einfach sind, ich muss mehr Energie investieren, mehr Zeit investieren, die Arbeit wird mehr, weil irgendwer sich irgendwo irgendwas gedacht hat. Und das triggert mich natürlich, dann werde ich auch so ein bisschen auf die Barrikaden gehen.
Was fällt dir noch ein?
Ich hatte es eben so ein bisschen angedeutet, etwas, das ich auch häufiger sehe, ist alles, was so Richtung Strategie geht. Beziehungsweise wir haben ja so diese verschiedenen Erzählperspektiven mit dem Operativen, wo wir sehr zeitnah sind, ne, taktisch bis hin zu strategisch, wo wir irgendwann auch in Unternehmenssphären abtauchen, wo wir eigentlich sagen, da müssen Geschichten erzählt werden, die über mehrere Jahre gehen. Und wenn die Produktstrategie beispielsweise sich jetzt ändert, und ich kenne einige Product Owner, die noch mit Product Managern irgendwie zusammenarbeiten, und dann wird auf einmal die Produktstrategie auch vielleicht aus einer oberen Führungsetage heraus geändert und man muss darauf reagieren, aber man versteht gar nicht warum oder es gibt gar keinen ersichtlichen Grund, weil vielleicht auch das eigene Produkt, so wie es gerade ist, wirtschaftlich sogar mehrwertstiftend ist. Also wir können damit auch was anderes querfinanzieren oder ähnliches. Oder es gibt eine Prioritätenverschiebung. Wir haben jetzt aus irgendeinem Grund, den wir nicht verstehen, weil der uns nicht mitgeteilt worden ist, müssen wir jetzt Projekt B nach oben priorisieren. Und das ist eine Änderung in unserem Produkt, das wir vielleicht gar nicht aktuell als akut sehen würden, weil wir vielleicht anderes Nutzerfeedback haben.
Ja, ist total spannend, ne? Also ist die Frage, ob es einem als Product Owner auffallen würde, ne? Also bei einer Prioritätenverschiebung. Ich bin noch bei dir, bei der Produktstrategie, ne? Also wenn die Produktstrategie an einer anderen Stelle erarbeitet und auch entschieden wird und dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, wir verfolgen jetzt übrigens die Strategie und vielleicht 2 Monate später kommt er und sagt, ja, jetzt nochmal 180 Grad gedreht, jetzt verfolgen wir die Strategie, bin ich bei dir. Ich glaube, je operativer das wird und je mehr da dann jemand Einfluss nimmt oder nehmen will, glaube ich, geht es gar nicht mehr so sehr um die, was da entschieden wird, sondern dass jemand anders entscheidet. Also das würde ich dann vielleicht sogar noch, ne, also so wie ich Prioritäten dann sehe oder wenn wir dann eher auf einer Backlog-Ebene sind, würde ich, glaube ich, da tatsächlich auch nochmal eine Unterscheidung machen, dass es was anderes ist, was mich vielleicht triggern würde.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass wir ganz oft, wenn wir getriggert werden, von etwas getriggert werden, wo wir glauben, das sei der Grund, in Wahrheit ist aber etwas anderes dahinter. Also wenn wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, aber als ein Beispiel würde ich jetzt eine andere Produktstrategie erfahren und ich verstehe halt nicht, warum die jetzt so sinnvoll ist, weil es mir einfach keiner erklärt hat, dann triggert mich das natürlich erstmal. Oder auch, ne, wenn jetzt mir jemand sagen würde, das, was du gerade machst, ist gar nicht mehr richtig, sondern du musst das machen, ohne dass mir die Gründe dargelegt sind, dann triggert mich das, weil mein Wert oder ich möchte gerne verstehen, warum wir etwas anders machen. Ich brauche diese Transparenz, diese Sichtbarkeit von Gründen, dann triggert das bei mir etwas. Ne, also ich denke, schon wieder Wechsel, so ein Scheiß, warum denn jetzt die andere Produktstrategie? Dabei ist das gar nicht das Thema, sondern warum bin ich nicht informiert worden, nicht einbezogen worden, nicht berücksichtigt worden, also etwas.
Wo wir ja so ein bisschen auch bei prozessualen Sachen sind, ne? Also ich, wenn jetzt zu einem doch erfolgreichen Produktteam jemand kommt oder das Management dann entscheidet, ja, ihr macht jetzt Scrum und dann aber vielleicht kein guter Scrum Master, Agile Coach dabei ist, der dann auch dem Team erläutern kann, welche Vorteile sie davon haben, wenn sie sich mit dem Scrum Framework mal ausprobieren, um auch zu sagen, ja, was hat es denn vielleicht für einen Vorteil, dass wir überhaupt einen Product Owner installieren? Vielleicht gab es den ja vorher auch nicht. Mag ja so Teams geben, die sehr erfolgreich waren. Dann beobachte ich auch in sehr vielen Organisationen, dass das als so aufgeflatschter Vorgabe angesehen wird und dass es dann aber auch nicht akzeptiert wird und dass eigentlich schon, wenn jemand sagt, ja, ihr sollt jetzt Scrum machen oder Scrum selber negativ besetzt ist und sehr viele Leute total triggert.
Ja, oder alleine, wenn du den Begriff Agilität nimmst, ne?
Ja, ja, klar.
Es gibt also ich kann das verstehen, irgendjemand hat wahrscheinlich dann, also was heißt verstehen, ne? Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat mit einem agilen Kontext, der vielleicht mehr so ein Cargo-Kult war, also gar kein richtiger agiler Kontext war, sondern jetzt heißen die Rollen neu, das sind aber noch die gleichen Arbeiten und jemand in der Verantwortung als Scrum Master ist eigentlich nur der verkappte Teamleiter oder Teamleiterin oder was auch immer. Das macht ja da was mit mir. Wenn ich mit dieser Erfahrung reingehe und jetzt bin ich in einem anderen Team und da wird jetzt irgendwie Scrum eingeführt, ich denke mir so, oh, das ist auch nur neue Namen. Und wir haben ja schon in diesem Podcast auch verschiedene Geschichten erzählt, beispielsweise, dass irgendwie Leute von heute auf morgen in der E-Mail-Signatur einfach Product Owner umgenannt werden und so weiter, was ja natürlich dazu führt, dass da keine Verhaltensänderung ist, keine Arbeitsveränderung und so weiter. Und erstmal dann, ja, okay, jetzt heißen wir anders, ja, so what, ne, dann triggert das noch nicht. Wenn dann aber andere Sachen erwartet werden, ohne dass man irgendwie informiert, also geschult wird oder ähnliches, dann kann das wiederum sehr viel machen. Das kann aber auch, wenn ich mir jetzt mal Scrum anschaue, auch da hatte ich schon ein paar Beobachtungen bei Teams, die noch vor ganz anders gearbeitet haben, dass sie gemerkt haben, ah, jetzt haben wir ja den Sprint, jetzt haben wir ja einen Rhythmus, jetzt müssen wir ja keine Ahnung, ne? Also ich nehme jetzt mal ein Lieblingsbeispiel 2 Wochen, jetzt muss ich ja alle 2 Wochen mittwochs auf jeden Fall im Büro sein und kann da irgendwie nicht frei machen, weil da ist ja der Sprintwechsel. Oder jetzt habe ich jeden Tag ein Daily, da muss ich ja da sein und erreichbar sein. Das ist aber total blöd jetzt. Und natürlich, wenn man das nicht verstanden hat, warum man das macht und wie man das implementieren kann, dass man das Daily zum Beispiel terminlich ja auch mit dem Team besprechen kann und das auch an den Nachmittag oder am Ende des Tages legen könnte, ja, oder in der Mittagspause oder wann auch immer, das muss das Team entscheiden, sondern immer denkt, ja, es muss halt morgens sein und ja, aber ich muss doch morgens mein Kind in die Kita bringen oder so, dann habe ich natürlich da wieder auch Widerstände.
Fällt dir noch was ein?
Ja, wenn ich jetzt über diese Arbeitszeiten gerade spreche, jetzt nur um noch ein paar andere Beispiele reinzubringen, das ist jetzt gar nicht so sehr Richtung Produktorganisation, aber das Thema neue Unternehmensrichtlinien oder auch Veränderungen, das ist so ein Beispiel, das ich gut finde, weil es die letzten Jahre nochmal auch gut erfahrbar geworden ist, nämlich, wir haben jetzt alle Homeoffice, wir dürfen jetzt alle 100% Homeoffice machen und dann kommt irgendwann eine Geschäftsführung auf die Idee, ja, nee, aber 2 Tage in der Woche müsst ihr jetzt im Büro sein. Ich habe mein Leben aber schon komplett umgestellt und muss jetzt irgendwie 2 Tage in der Woche im Büro sein. Ganz ehrlich, also unter uns, ne, ich mag das ja ehrlicherweise ganz sehr, weil ich bin sehr extrovertiert, ich mag den Kontakt mit Menschen, ziehe da viel Energie raus. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die sich so umorganisiert haben, auch ne, aufs Land gezogen sind oder wie auch immer, dass Homeoffice echt besser ist für die. Und dann hast du da schon wieder Konflikte und die nerven, weil die Menschen nämlich von der Produktentwicklung ablenken. Und das können auch irgendwelche Diversity-Maßnahmen sein. Die nenne ich jetzt vor allem deswegen, weil ich finde, das Gender-Sternchen, das ja auch in dem Buch genannt wird als Beispiel, kann halt ein Triggerpunkt sein. Ich lebe nach dem Maßstab, ich gender, jeder andere kann gendern, wie er sie oder es irgendwie will, das ist mir Latte. Ne? Also ich möchte gendern, weil ich das richtig und gut finde, aber jeder kann es halt auch anders machen. Ich missioniere nicht. Jetzt kann es aber sein, wenn ich jemanden in meinem Team habe oder Stakeholder, die gendern ablehnen und jetzt haben wir als Unternehmen oder als Produkt gerade entschieden, wir wollen gendern und wir passen unsere Sprache in unserem Produkt auch an, gerade bei Online-Produkten, wo relativ viel Text ja auch stattfindet, auch meistens Kommunikation von Menschen untereinander abgebildet wird, dass das Thema Diversity dir wieder reinschwappt. Das heißt, hier ist so dieser Überschlag eigentlich aus den Themen, die im Buch vorkommen, gesellschaftliche Triggerpunkte, die durchaus auch über bestimmte Entscheidungen in der Organisation und in der Produktgestaltung auch wieder in das Team hineinschwappen können und dazu einer Polarisierung führen können.
aber nicht nur in der Produktentwicklung, ne? Also ich bin ja auch immer erstaunt mit diesem Gendern und Wortwahl, wie sehr das polarisiert. Ich glaube, wir haben sogar bei einem oder anderen Kommentar für unseren Podcast, dass es ja unerträglich wäre, wenn wir zwischendurch von Product Ownerinnen oder ProduktmanagerInnen reden würde und dass man das Ganze sicher nicht anhören könnte. Ich glaube, bei sowas muss man einfach nur, genau wie du sagst, konsequent sein und selber wissen, was man da richtig findet. Geben wirst es nicht recht machen, weil da liegt sehr wahrscheinlich irgendwas anderes zugrunde, weswegen das dann so triggert.
Ja, und ich merke auch gerade, ne, wie ich jetzt so in mir merke, wie ich mich argumentieren will, warum ich dafür irgendwie fast schon eine flammende Rede, wie ich eigentlich für mich das Thema Gendern bewältige. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Aber ich merke, das macht was mit mir, weil es was bei mir wieder triggert. Und genau das ist das, worüber wir heute sprechen. Hm. Einen letzten Punkt hätte ich noch.
Ja,
wenn wir über typische Triggerpunkte in so Produktorganisationen sprechen. Und das ist jetzt nicht produktspezifisch, aber teamspezifisch, weil wir haben ja Teams, die irgendwie zusammengesetzt sind aus hochkompetenten Menschen, hoffentlich. Jetzt hat so eine Organisation die Tendenz, auch Teams in ihrer Zusammensetzung zu verändern. Und das kann auch eine Führungsperson sein im Umkreis oder ähnliches. Und wenn da Veränderungen stattfinden, dann kann das auch genauso ein Triggerpunkt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, den ich menschlich lieb gewonnen habe, der oder die aber vielleicht auch gar nicht so gut ist in diesem Team, woanders viel besser wirken könnte. Es kann ja auch in der gleichen Organisation sein. Aber dieses jemand anders entscheidet, dass jemand aus dem Team rausgeht, kann was mit mir machen. Ich kenne Teams, wo das ein Triggerpunkt ist. Ich kenne andere Teams, die da sehr, ich sag mal, keine Ahnung, fatalistisch, pragmatisch, wie auch immer du es nennen willst, unterwegs sind. Aber diese Teamzusammensetzung, gerade auch alles, wo es um Vertrauen in der Zusammenarbeit geht, da einzuspielen, da reinzuwirken, das kann Triggerpunkte auf jeden Fall abbilden.
Gut, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ne? Jetzt haben wir typische Triggerpunkte uns angeguckt. Und zum Teil haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was so Ursachen und Auslöser sein könnten. Aber das wäre, glaube ich, noch mal ganz hilfreich, dass wir das zusammenfassen.
Nee, ich find's halt gut, wenn man sich Triggerpunkte anschaut, dann glaube ich, dass die auf unterschiedlichen Werten und Überzeugungen innerhalb der Produktorganisation basieren. Und diese Überzeugungen und Werte, die auch mal transparent zu machen, auch mal sich daran abzuarbeiten, ne, das halte ich für wertvoll. Weil so ein Triggerpunkt, wenn du den eben nicht behandelst, der kann zu einer Verhärtung, zu einem Problem, zu einer Spannung und so weiter führen, die langfristig halt Probleme erzeugt. Ne? Eine Verspannung im Rücken, weil da ein Triggerpunkt ist und so weiter, Fehlhaltung, keine Ahnung, verschlimmert sich. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich hoffe, die Analogie passt halbwegs. Und so eine Überzeugung habe ich ja eben so quasi schon angedeutet mit so etwas wie einer Produktstrategieänderung. Wenn ich der Überzeugung bin, dass diese Produktstrategie, die wir bisher gefahren sind, eigentlich die bessere ist. Oder wo ich sage, Diversity ist mega wichtig und mein Umfeld sagt mir, nee, ist es nicht.
Ja, und um bei dem Thema Produktstrategie zu bleiben, hattest du eben auch schon angedeutet, ein weiterer Punkt, ein Auslöser könnte sein, es wird halt einfach nicht oder mangelhaft kommuniziert. Und das ist etwas, was ich auch ganz oft beobachte, zumindest auch in meinen Gesprächen mit den Product OwnerInnen, dass von Seiten des Managements oder von Führungskräften die Kommunikation ja kritisiert wird oder dass das irgendwie jemanden triggert. Ich finde das immer ganz spannend, weil wenn du dich mit den Führungskräften unterhältst, sehen die das meistens gar nicht so, ne? So vom Umfang und von der Klarheit. Ich glaube, da liegt halt häufig auch noch irgendein ganz anderer Konflikt oder vielleicht eine ungelöste Spannung irgendwie drin. Das ist vielleicht auch nochmal ein Auslöser, eine Ursache, ne? Für Trigger. Also, dass es gar nicht um die Sache selber geht, sondern es geht irgendwie um ganz andere Themen.
Ja, ich bin. Boah, weiß ich gar nicht, ob ich der Überzeugung bin, aber ich habe zumindest diesen sehr subjektiven Eindruck, dass ganz oft so eigentlich so ein Gefühl der Ungerechtigkeit oder der ungleichen Behandlung da zugrunde liegt. Ne? Also, warum habe ich da eigentlich jetzt ein Problem mit, wenn das passiert? Und natürlich nicht bei allen Sachen. Ne? Also, wenn ich jetzt hier so übersteuert werde und so weiter, dann ist vielleicht irgendwie ungerecht, warum wird das jetzt über meinen Kopf entschieden oder so weiter. Gerade wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn wir als Organisation uns entscheiden, einen anderen Fokus des Produktes zu setzen und ich aber eigentlich Product Owner bin und jetzt wird das hier über mich hinweg, ne, dann fühle ich mich irgendwie ungerecht behandelt beispielsweise. Und dieses Gefühl führt dann meistens, bei mir zumindest, zu einer ablehnenden Haltung alleine aus boah, fast schon aus so psychischer Hygiene heraus, ne? Also damit ich jetzt nicht irgendwie sonst denke, boah, okay, ich bin schlecht oder ich bin halt nicht kompetent genug oder ähnliches, sondern dass ich einfach erstmal das Ungerechtigkeitsgefühl habe. Und ich vermute, dass es anderen Menschen auch so gehen könnte, dass so ein Triggerpunkt eben auch so etwas resultiert.
Ja, mir fällt noch was ein, also auch aus meiner Product-Owner-Erfahrung heraus. Also ich glaube, dass ich leicht dann zu triggern bin, wenn irgendwas von mir erwartet wird, was aber nicht möglich ist. Ne? Also vielleicht, weil ich nicht genug Entwickler in meinem Team habe oder weil ich schon 12 Stunden am Tag arbeite, aber nochmal 2 zusätzliche Aufgaben dazukommen und ich noch mehr irgendwie arbeiten müsste. Ne? Also wenn irgendwas nicht schaffbar oder nicht irgendwie leistbar ist, obwohl jemand anders das erwartet, also die Voraussetzungen gar nicht da sind dafür, dass ich das hinbekomme. Und bei mir ist zum Beispiel die Schwierigkeit, ne, wir erzählen ja auch manchmal so dann doch ein bisschen persönlichere Dinge hier in diesem Podcast. Ich funktioniere halt extrem gut in diesen Situationen und kann ganz viel retten, ohne dass ich sehr auf mich selber und meine Energie gucke. Nur irgendwann triggert es mich dann halt so sehr, dass es vielleicht genau schwierig ist, wie du halt das auch beschrieben hast, was die Definition des Triggerpunktes ist, da unemotional irgendwie mit umgehen zu können.
Ich habe gerade so, während du gesprochen hast, kam mir eine Erinnerung hoch, die ist, boah, keine Ahnung, 15 Jahre her, auf jeden Fall Ewigkeiten. Und da wollte ein Geschäftsführer von mir, oder ich fuhr ein bisschen weiter aus, der Geschäftsführer kam zu mir und fragte, wie steht es denn um das und das Projekt? Und das Projekt war halt ein bestimmtes Feature-Set, das wir bauen wollten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir hatten das auch priorisiert und haben halt gesagt, ja gut, es ist vor allem in erster Linie ein Termin-Release. Das, was bis dahin fertig ist, ist bis dahin fertig. Wir wissen, es gibt ein Mindest-Set. Ohne diese Features lohnt sich das gesamte Produktmerkmal eigentlich nicht. Und dann war aber alles eigentlich für mich im grünen Bereich. Und es gab halt so 2 Teil-Features, die auch nach unten priorisiert waren. Die wären halt nicht fertig geworden. Nach normalem Plan. Dann habe ich ihnen das vorgestellt. Ja, wir haben das Mindestmaß, werden wir auf jeden Fall erreichen, plus noch ein paar Sachen mehr. Aber diese 2 Sachen, die wir am niedrigsten priorisiert haben, die werden wir sehr höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und dann kam er an und sagte, ja, nee, aber so war das nicht vereinbart. Das müssen wir schon, also ohne das macht das gar keinen Sinn. Also dann müssen die Leute halt Überstunden machen oder mal am Wochenende arbeiten. Das musst du denen halt erstmal sagen. Ich so, nein. Das muss ich denen erstens nicht sagen. Und zweitens haben wir das anders vereinbart. Und dann merke ich so, ne, dieses Thema Ressourcen. Wir hatten, also es gibt, ich werde denen nicht in die private Lebenszeit irgendwie hineingreifen und noch mehr Lebenszeit abverlangen. Und gleichzeitig fühle ich mich ungerecht behandelt. Und das hat bei mir ziemlich was getriggert. Das Nervige war, es war auch noch im Großraumbüro, es haben alle mitbekommen. Ich war sehr aufgebracht und direkt danach war LAN-Party. Ich wollte noch Spaß haben. Es war so. Der Vorteil war, dafür, dass ich mich dann so stark gemacht habe und auch dagegen war, das zu machen und auch mein Geschäftsführer so ein bisschen, ich sag mal, in seine Schranken gewiesen habe, jetzt, ne, das klingt irgendwie größer, als es war, aber sagen, nein, das geht nicht, das mache ich nicht, das ist vollkommen irrational, das jetzt so zu tun, hat erstens dazu geführt, dass wir einfach noch einen Monat mehr Zeit gewonnen haben, den wir dann investiert haben in das Produkt. Das tat dem Produkt auch wirklich gut. Gleichzeitig wusste auch das Team, dass er auch das in Teil mitbekommen hat, dass sie sich auf mich in der Hinsicht auch verlassen konnten. Also das heißt, so ein Triggerpunkt jetzt in dem Negativen, wie wir es die ganze Zeit betrachten, kann auch dazu führen, wenn man getriggert wird, dass man damit auch so ein bisschen dieses Thema Alliierte und so weiter bekommen kann. Also wenn ich merke, da hat jemand eine gleiche Wertvorstellung, eine gleiche Vorstellung, wie man zusammenarbeitet, Umgang miteinander und so weiter wie ich, was durchaus positiv sein kann. Und ich glaube, deswegen haben wir auch gesellschaftlich einige Themen, wo Menschen sich auch drumherum sozusagen vereinen können. Ne? Also nochmal das Thema Gendern. Es wird Leute geben, die sich halt gut zusammenfinden, weil die halt alle gegen Gendern sind. Weil das eine gemeinsame Identität stiftet.
Jetzt lass uns noch einen letzten Schritt weitergehen. Ne? Jetzt haben wir uns angeguckt, wo wir in Produktorganisationen, wir als PO, PM, Triggerpunkte identifizieren können, was typische Triggerpunkte sein könnten, was sie vielleicht auch auslösen. Aber wir wollen ja auch irgendwas Positives haben oder das gestalten. Also es geht irgendwie ja auch darum, deswegen diese Folge dafür zu sensibilisieren und vielleicht auch Hilfestellung zu geben, Strategien anzubieten, wenn mir so ein Triggerpunkt auffällt, wie ich vielleicht damit umgehen könnte. ne, dafür muss mir erstmal selber auffallen, ne? Aber vielleicht fällt es mir ja bei anderen oder bei mir dann manchmal auf, auch nach dem Anhören dieser Folge. Und lass uns da nochmal kurz hingucken.
Ich weiß gar nicht, ob mir das immer auffallen muss, dass es diesen Triggerpunkt gibt oder dass die Organisation so reagiert, beziehungsweise Leute so reagieren. Es kann auch durchaus die eine oder andere Strategie genutzt werden, ohne dass so ein Triggerpunkt schon erkennbar ist, so im Sinne der Vorbeugung. Und vieles von dem, was wir eben besprochen haben, da geht, glaube ich, so eine Förderung von offener und vor allem auch transparenter Kommunikation ganz stark irgendwie proaktiv mit rein. Weil ich glaube, wenn wir sehr stark kommunizieren, warum ist etwas sinnvoll, wie sind wir zu diesem Schluss gekommen und gleichzeitig aber auch Menschen einbeziehen in diese Entscheidungsprozesse, also Stakeholder oder Teammitglieder, dann haben wir eine andere Art des Umgangs und auch, glaube ich, in vielen Fällen eine andere Art von Umgang mit dem Widerstand, der in der Einzelperson aufkommt. Weil ich persönlich, wie da jetzt nur von mir sprechen könnt, wenn ich zumindest meine Argumente einmal mitteilen kann und die ernsthaft einmal mit einbezogen werden in die Entscheidungsfindung, fühle ich mich schon direkt irgendwie besser auch abgeholt und mitgenommen in so eine Entscheidung.
Ja, aber es braucht für beide Punkte, die du gerade so erwähnt hast, ne, also andere Form von Kommunikation, Einbeziehung von in Entscheidungsprozessen oder in bestimmte Diskussionen, dafür brauchst du halt auch ein Mindestmaß an Vertrauen. Ne? Also das darf man halt auch nie vergessen. Ich halte ja hier auch immer den Spruch mit Clarity over Comfort im Hinblick auf Kommunikation von Matt LeMay hoch, häufiger in diesem Podcast. Aber das sagt sich halt so einfach. Ne? Also wenn du natürlich sehr wenig Vertrauen untereinander hast, dann ist das, glaube ich, eher so das Problem. Und selbst wenn ich dann klar und offen und transparent kommuniziere, kann das ja bedeuten, dass ich noch nicht mal einen sinnvollen Umgang mit Triggerpunkten bei den anderen habe, sondern eher die anderen Trigger durch meine klare Kommunikation, weil ich dann sage, ja, aber das muss so und so sein. Du hast ja gerade das Beispiel erzählt, ne, von dir, dass es dir hilft, wenn du deine Meinung äußern kannst. Vielleicht sind da andere schon über den Punkt rüber und äußern die schon nicht mehr und wollen auch meine Kommunikation gar nicht mehr hören oder meine klaren Argumente.
Das Gemeine an Vertrauen ist ja, ich kann Vertrauen von den anderen nicht erzwingen. Ich kann Vertrauen schenken, aber ich kann halt nicht jetzt durch irgendetwas, was ich mache, sehr konkret dafür sorgen, dass du jetzt Vertrauen in mich hast. Sondern das ist ja eigentlich eine Beziehungsqualität, die über Zeit entsteht. Ich kann aber anfangen, mich zu öffnen. Ich kann auch Schwächen zeigen, ich kann auch Zweifel zeigen, ich kann aktiv mal Sachen nachfragen, deine Meinung einholen, also etwas. Und ich kann versuchen, so etwas auch positiv vorzuleben, also so eine vertrauensvolle Umgebung, und dann hoffen, dass andere Menschen auch mit reingehen. Es wird immer welche geben, die das auch missbrauchen, sage ich ganz ehrlich, habe ich auch schon mehrfach erlebt. Aber ich glaube, wenn wir so etwas proaktiv selbst leben, also zum Beispiel auf Stakeholder zugehen, nach deren Meinung fragen, nach deren Expertise, Einschätzung und so weiter, das Team in Entscheidungsprozesse ebenso berücksichtigen, ne? Nicht nur als, ich sag mal ganz böse, ne, die Programmieräffchen. So hat man, also ich bin ja ausgebildeter IT-Assistent und da, wir haben uns ja immer früher Programmieräffchen genannt. Also es geht ja nicht nur darum, einfach aus Anforderungen Code zu generieren, sondern gemeinsam ein Produkt zu entwickeln. Und das kann ich vorleben. Das kann ich vorleben. Und vielleicht resoniert das mit irgendwem und irgendjemand könnte dann eben auch anfangen, mir gegenüber offen und transparent zu sein, mich auch einzubeziehen und so weiter. Ist eine kulturelle Veränderung, die ist gar nicht so trivial, weil wenn wir Kultur verändern wollen, können wir immer nur unser eigenes Verhalten erstmal ändern und das als, ich sag mal, Verhaltensänderungsangebote in die Organisation hinein präsentieren und vielleicht springt jemand mit auf den Zug auf.
Was könnte man noch als Strategien zum Umgang mit Triggerpunkten anbieten?
Du hattest eben den Punkt genannt mit den mangelnden Ressourcen, ne? Und ich kenne das ja auch so gerne, keine Ahnung, jetzt kommt so etwas an wie, ja, wir müssen mal hier mehr Product Discovery machen. Und dann habe ich so Coaches, die halt als erstes sagen, boah, jetzt muss ich das auch noch machen, weil die gar keine Zeit haben, weil die vielleicht auch gar nicht die Techniken kennen, weil die dann unvorbereitet auf einmal Arbeit machen müssen, die sie vorher gar nicht konnten oder gemacht haben. Und natürlich sind dann so etwas wie Schulungen irgendwie sinnvoll und hilfreich. Aber was viel stärker dahinter steckt, ist das Bereitstellen von Ressourcen für den Umgang mit diesen Veränderungen. Ne? Also eine Schulung ist ja auch nichts anderes, als zu sagen, du kriegst jetzt x Stunden explizit Zeit, die Kompetenzen ranzuschaffen, um dieses Problem zu lösen oder diese Handlungen durchzuführen. Aber alleine Ressourcen, alleine auch Raum zu haben, und das kann auch so etwas sein wie, okay, wir wollen jetzt mehr Discovery machen, wir wissen, dass jetzt weniger Features erstmal rauspurzeln hinten, also weniger Output. Wir glauben aber daran, dass es langfristig einen besseren Outcome erzeugt. Das wären so Möglichkeiten, die wir da haben. Und dann können wir auch sagen, okay, wenn wir schon hier an Schulungen, Ressourcen und so weiter irgendwie rangehen, dann müssen wir vielleicht auch unsere Arbeitsweise noch ein bisschen reflektieren, gerade mit Triggerpunkten. Wir hatten das eben so mit dem Review etc., ne? So Feedback-Mechanismen. Vielleicht brauchen wir die an bestimmten Stellen auch. Wir haben ja eine Folge gemacht, zum Beispiel auch über Stakeholder-Communities, wo ich dann auch sagen muss, da brauchst du vielleicht auch einen regelmäßigen Check-in oder so. Einfach damit konstant Kommunikation da ist, damit du dieses offene, transparente Kommunikationsverhalten auch da leben kannst und das vielleicht auch nicht nur auf der kulturellen Ebene, sondern auch auf der Formalebene, indem ich das halt irgendwie reglementiere, zum Beispiel durch einen Regeltermin.
Ja, und wir hatten, glaube ich, eben den Punkt mit unzureichender Kommunikation seitens von Führungskräften, vom Management. Das ist ja häufig so, dass durch Führungskräfte immer noch bestimmte Dinge vorgegeben werden oder bestimmte Regeln oder Richtlinien definiert werden. Und ich glaube, da müssen wir auch nur gucken, dass es ausgewogen ist, ne, für alle Beteiligten, also dass man sich nicht unfair in irgendeiner Art und Weise behandelt fühlt und getriggert wird. Aber auch das ist eine klare, transparente Kommunikation hat, ne? Also dass jeder das auch tatsächlich nachvollziehen kann.
Und vielleicht steige ich damit jetzt auch schon fast in die Tipps ein, weil wir haben Instrumente, die kennen wir in der Produktentwicklung ja, wie beispielsweise die Product Principles, die für mich auch nichts anderes als vorweggenommene Entscheidungen sind, ohne halt direkt feste Regeln zu sein, sondern mehr so einen Handlungsrahmen bieten. Auch das kann ich ja mit Stakeholdern und so weiter schon zusammen machen, bevor wir dann in eine Konfliktsituation kommen, wo das dann irgendetwas triggert. Sondern wir können es vielleicht losgelöst von akuten Triggern im Vorfeld schon klären. Vor allem dann, wenn wir merken, dass wir Zeit haben.
Jo, bist du eingestiegen in die Tipps? Jetzt muss ich natürlich fragen, so wie immer hier im Podcast, ob du noch einen finalen Tipp hast.
Der Tipp wird jetzt vielleicht ziemlich trivial klingen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass der wirklich, wirklich wirksam ist. Gerade bei Organisationen, die einen größeren Change haben, und wie zum Beispiel die Einführung von agiler Arbeitsweise oder etwas, kann dieser Tipp wirklich helfen. Und er ist so trivial, weil es nichts anderes ist, als einfach das Wording zu verändern. Wenn wir davon reden, dass wir jetzt hier Agilität einführen, gibt es einfach Menschen, die sofort in den Widerstand reingehen, weil sie irgendwo irgendeine hanebüchene Variante von Agilität und so weiter irgendwie eingeführt bekommen haben in einem anderen Produkt, anderen Kontext, anderem Unternehmen, wo auch immer. Und die denken so, boah, was für ein Quatsch. Ne, oder keine Ressourcen haben und so weiter. Aber zum Beispiel zu sagen, wir wollen jetzt hier empirisch arbeiten oder wir wollen adaptiv arbeiten oder wir hören jetzt auf, langfristig zu planen, sondern planen kurzfristiger und versuchen regelmäßiger Kundenfeedback einzubinden. Also etwas kann dann schon viel mehr helfen, als zu sagen, wir machen jetzt Agilität. Ne? Also ich kenne genug Unternehmen, wenn ich da mit Agilität um die Ecke komme, habe ich Widerstände ohne Ende. Wenn ich aber sage, hier, wir müssen unsere Arbeitsweise so verändern, dass wir Sachen machen und schauen, wie die Umwelt darauf reagiert und dann passen wir unseren Plan direkt wieder an. Ne, im Sinne von Inspect and Adapt, dann ist das kein Problem. Weil einfach das Wording Agilität manchmal verbrannt ist. Und wir werden auch andere Bereiche haben. Und dann kann es auch sein, dass der Begriff Product Owner mal verbrannt ist, weil eine Organisation das in der Vergangenheit schlecht eingeführt hat. Ja, mein Gott, dann haben wir halt eine andere Bezeichnung. Dann sind wir vielleicht die Product Manager, wenn es die Rolle sonst nicht so gibt. Ne, das ist auch okay. Solange wir klar und wir nennen können, wer hat jetzt sozusagen die Product Ownership für ein bestimmtes Produkt und die Arbeitsweise und so weiter. Aber dann andere Wording kann schon massiv Widerstände reduzieren.
Sehr schön. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Dominik, für die Diskussion. Und wenn jetzt gleich hier die Aufnahme aus ist, dann finden wir gemeinsam mal raus, wie ich dich wirklich triggern kann.
Oh, ich habe ein bisschen Sorge. Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.